Hallo, moin, willkommen einmal mehr aus Martins und meinem Michis Podcast-Café.
Willkommen in unserem kleinen Stübchen hier.
Und hallo Jörg Bernardi, für die Zuhörer. Schön, dass du vorbeigeschaut hast bei uns im Café.
Ja, schön hier im Podcast-Café zu sein.
Wie gefällt's dir denn? Wir haben hier vor kurzem erst aufgemacht. Wir sind jetzt schon in Super Communication Night eingezogen. Die Farbe ist noch nicht so ganz trocken, aber wir dachten, wir machen schon mal einen Café auf.
Ja, es ist ein bisschen weihnachtlich schon hier und ich finde, es ist wirklich kaffeelich geworden und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr das Motto ausgesucht habt, Podcast Kaffee,
ja.
Weil ich tatsächlich, ohne jetzt jedes Klischee eines Philosophen bedienen zu wollen, aber ich tatsächlich sehr gerne in Cafés bin, nicht nur sitze, sondern auch schreibe.
Du bist also einer von diesen.
Ja, ich setze mich sehr, sehr gerne mit dem Laptop hin. Es ist so ein bisschen, ich flüchte von einer kreativen Krise in die nächste.
Ja.
Aber sobald ich den Ort und Raum wechsle, läuft es wieder. Insofern habe ich damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Deswegen kenne ich sehr, sehr viele Cafés.
Mhm.
Mittlerweile habe ich sogar Hotelbars für mich entdeckt.
Oh, interessant.
Weil man dort, gerade hier in Hamburg an der Alster, einen tollen Blick hat.
Das
und zweitens unglaublich viel Ruhe hat.
Das ist aber auch so ein bisschen, wo du es jetzt sagst, auch so eine neue Möglichkeit für Hotels, Leute zu ziehen, sage ich mal. Wir haben auch ein befreundetes Hotel, das Crown Plaza Hotel, das mal bei uns im Podcast zu Gast war. Und da ging es auch darum, dass die sich neu konzipiert haben, um auch ein Arbeitsraum zu sein, welchen man einfach sich zurückziehen kann und dann wieder weiter sein Leben leben kann. Also nicht nur schlafen, sondern auch arbeiten im Hotel.
Ja, das glaube ich. Wenn sie noch die Preise einen Tick günstiger machen würden.
So, da arbeiten wir
wäre das Konzept noch ein bisschen kompatibler.
Vielleicht kriegen wir die Podcast-Café-Hörer nochmal irgendwie einen Rabattcode draufgeschlagen.
Das wäre toll.
Aber sag mal, wenn du in so einem Café arbeitest, ist es dann so, dass du dann die umliegenden Eindrücke mit aufnimmst oder kannst du das gut ausblenden und lebst von dieser Atmosphäre da einfach?
Ja, eher Zweiteres. Ich habe so viel Chaos und Gedankenstrom in mir, dass ich gerne einen Raum habe, der relativ ruhig ist, aber auch vom Design her eher ein bisschen anregend, aber lange Flächen, große Räume, einen weiten Ausblick. Ich sitze auch gerne irgendwo oben, nicht nur im Erdgeschoss, damit ich so das, was innerlich so unruhig ist, dass ich das im Außen nicht gespiegelt bekomme, sondern dass es im Außen eher ein bisschen vom Design her auch großräumiger, großflächiger und weit, vor allen Dingen die Weite ist wichtig für mich.
Wie arbeitet man als Philosoph? Ist das tatsächlich viel Sitzen und Nachdenken, ein paar Notizen machen, so ein bisschen reflektieren oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also viel ist tatsächlich, ich habe immer mein iPhone dabei, das heißt, ich arbeite tatsächlich sehr viel mit Notizen, das ist tatsächlich so. Nicht mehr viel mit wirklich Schreiben, mit Stift und Hand, aber eben tatsächlich mit Hand und iPhone. Und manche Kapitel entstehen tatsächlich fast zur Gänze auf dem iPhone. Was ein bisschen zu bedauern meines Daumens. Aber doch, mittlerweile, ja, überall eigentlich. Ansonsten natürlich viel mit Laptop und im Café. Klar, die Stimmung ist schon auch wichtig ein bisschen. Also wenn dann was Schönes passiert, das ist dann schon nochmal anregend. Oder, das ist natürlich das Coolste eigentlich auch vom Café-Flair oder von dem, was ein Café ja bieten kann, man kommt nochmal in ein Gespräch mit anderen Menschen. Auch das.
Ist das so? Passiert dir das wirklich?
Auch das passiert schon mal, ja. Und selbst dann stelle ich schon mal Fragen, die gerade auch mit meinem Thema zu tun haben.
Ja.
Und ich nehme das eiskalt auch als Chance wahr, dann wirklich mit Menschen, und zwar die Menschen, die ja keine Ahnung haben, was ich da gerade mache, mit denen wirklich über bestimmte
Themen. Dass du sie gerade sezierst, philosophisch.
Genau, weil am meisten interessieren mich ja Meinungen von Menschen, die gerade sich nicht mit dem Thema beschäftigen.
Aber es ist natürlich auch logisch, dass ein Philosoph sich ja mit der Gesellschaft beschäftigt und wie funktioniert die, wie wird die zusammengehalten, dass es da auch dazugehören muss, mit denen auch mal zu reden, mit den Leuten und nicht nur im Elfenbeinturm sich das zurecht zu theoretisieren.
Ja, unbedingt, gehört dazu.
Ja. Das Wort Philosophie kommt ja, glaube ich, auch aus dem Griechischen und heißt so die Liebe zur Weisheit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Da hast du, glaube ich, recht. Ja.
Mhm. Ist das, Freundschaft, Liebe, genau.
Würdest du sagen, das ist so dein Berufstitel, dass du die Liebe zur Weisheit irgendwie inne hast oder das irgendwie für dich finden möchtest? Kann man das so sagen?
Boah, Weisheit ist natürlich ein echt großes Wort, gerade in unseren Tagen, in denen wir über Fakten oder auch eben nicht mehr Fakten diskutieren, also dass ja Gefühle eher Fakten ablösen, da fragt man sich, ja, wir bräuchten Weisheit ja umso mehr, oder? Gerade wenn vielleicht Fakten nicht mehr an erster Stelle stehen, gibt es vielleicht noch sowas wie Tugend oder Weisheit, aber es ist natürlich echt ein großes Wort.
Das ist so blöd für die Klicks.
Das ja, keiner so zieht nicht wirklich. Genau, muss ich tatsächlich auch zugeben, wir haben an der School of Life ja auch Seminare, die explizit auf Weisheit anspielen oder Sinn des Lebens. Mhm. In Berlin zumindest sind es die Seminare, die jetzt nicht am häufigsten geklickt werden, wie du schon sagst. Wenn man sowas nimmt wie Wege zur Weisheit oder so, das ist ein sehr begrenztes Publikum, das man damit mittlerweile anspricht. Insofern schon irgendwo, ich habe eine intrinsische Motivation. Mhm. Ich glaube, das muss ich zugeben, als Philosoph bin ich natürlich irgendwo ein totaler Idealist. Also mich einfach mit Themen zu beschäftigen, ohne mir vorher wirklich einen Zweck zu setzen. Beim Buch ist das nochmal anders, aber es gehen ja viele Stunden drauf, in denen ich einfach nur mich mit Gedanken oder Fragen beschäftige, ohne jetzt zu wissen, verwerte ich das jetzt nochmal in einem Artikel oder in einem Buch.
Ja, da geht es ja auch darum, die eigenen Horizonte auch zu erweitern, weil du kannst ja nicht nur in eine Richtung denken oder forschen, wo du schon ein bestimmtes Ergebnis quasi erzielen möchtest.
Genau. Insofern ist einiges so ein bisschen wie Kunst, nämlich Selbstzweck. Mhm. Das haben ja die schönen Avantgarden des 20. Jahrhunderts entdeckt für sich, Lach pour Lach, also Kunst einfach um ihrer selbst willen herzustellen. Das ist so in manchen Dingen ähnlich mit dem Denken oder mit der Philosophie. Ja. Man philosophiert manchmal um der Philosophie selbst
das willen. Das stimmt. Ja. Martin ist nicht nur ein fantastischer Barista hier im Podcast-Café, sondern auch ein fantastischer Podcast-Host. Sie hat eben schon mal so ein Thema reingebracht, das ich gerne wieder aufgreifen würde. Und zwar geht es um das Thema, ihm ging es um die Liebe zur Weisheit. Aber ich will mit dir sprechen, Jörg, oder deine Meinung wissen zu. Wie siehst du denn, verändert sich die Liebe in heutigen Zeiten, in der wir, wie zum Beispiel wir jetzt gerade in einem digitalen Raum uns bewegen, was macht das mit den Menschen der Liebe? Hast du da schon Theorien zu entwickelt?
Also, ich finde, es gibt natürlich nie eine Entwicklung nur, aber eine wichtige Entwicklung ist natürlich, dass wir immer noch sehr stark im Zeitalter der Romantik leben. Mhm. Das ist natürlich etwas, was uns sehr stark prägt und tatsächlich dadurch, dass der Wohlstand ja auch steigt und wir auch tatsächlich uns mehr leisten können, zumindest vom Standard her, ist ja auch diese Erfüllung der romantischen Träume. Ne? Wie heiratet man, mit wem? Und wir werden ja auch immer freier in der Hinsicht. Ne? Man muss ja nicht mehr kirchlich heiraten, man kann sich sogar mittlerweile seine Priester oder Schamanen dazu buchen, das ganz außerkirchlich machen.
Die Waldhochzeit.
Man kann es in Weiß machen, im Wald oder wie auch immer. Insofern sind uns da kaum Grenzen gesetzt, gesellschaftlich. Und andererseits wird aber Liebe konkreter. Und das halte ich also irgendwo sozial realistischer, konkreter, dass wir Liebe tatsächlich mehr als Fähigkeit verstehen auch. Also eben nicht so romantisch abgehoben als etwas, was man fühlen muss und was einfach nur da ist. Entweder ist es da oder eben nicht, sondern tatsächlich ist Liebe auch etwas, was sehr stark wächst. So ein bisschen lebenslanges Lernen. Dieses Konzept entdecken wir, glaube ich, immer mehr für die Liebe. Und eben auch die Erkenntnis, dass ja, wer nichts für die Liebe tut, der darf auch nicht erwarten, dass man den einen Partner fürs Leben findet und dass dann Liebe zum Selbstläufer wird. Im Gegenteil. Und ich glaube, das wird heutzutage einfach ein bisschen konkreter gesehen.
Und das trotz der Digitalisierung, wo man immer mehr Abstand, mehr anonymer wird, glaubst du, dass Liebe trotzdem noch stärker werden wird und das Thema noch wichtiger werden wird? Oder?
Ich denke, es wird, also ich meine, es ist ja ein Evergreen, ein Dauerbrenner, wenn wir uns die Geschichte anschauen.
Ein Antrieb einfach der Menschheit auch, oder?
Genau, ein totaler Motor und Antrieb des Menschen. Ich glaube, das wird auch immer so sein. Selbst wenn wir irgendwann mal in einer Zeit leben, in der wir uns in Maschinen verlieben, selbst das halte ich nicht für surreal oder
unrealistisch. Den Film.
Es gibt ja auch schon Menschen, die Gegenstände heiraten oder Dinge heiraten oder die, und ich meine, sowieso führen wir schon Beziehungen mit unseren Dingen. Handys oder was auch immer. Insofern, glaube ich, wird es auch immer mal dazu kommen, wenn Roboter so weit ausgereift sind, dass wir uns ja in Liebesbeziehungen befinden mit Robotern. Trotzdem geht es ja dann noch um Liebe. Dann wird vielleicht Liebe nochmal, also da müssen wir auch das Lebewesen neu definieren, wenn wir dann wirklich über Roboter sprechen, Liebe zu Robotern. Aber das wird sich in die Richtung entwickeln und Liebe wird, finde ich, auf jeden Fall stärker werden.
Das glaube ich auch. Das sieht man ja schon, das ist ja auch so eine Fähigkeit des Menschen, Dinge zu vermenschlichen. So wie Leute ihren Tieren teilweise menschliche Eigenschaften geben, also in sie reinlesen, tun wir das auch mit unseren iPhones, wie du gerade schon gesagt hast. Es wurde mal irgendwann analysiert, dass die Beziehung zum Handy triggert ähnliche Hirnareale wie die Beziehung zu Menschen, also emotionale und keine rationalen. Mhm. Aber trotzdem frage ich mich, ob diese Verlagerung der Kommunikation auch und des Lebensraums ins Digitale, ob das nicht auch was mit unserem Verständnis von Liebe macht, wenn zum Beispiel durch Online-Dating Liebe so ein bisschen wegkonsumierbarer wird, schnellliebiger wird. Ich frage mich, ob wir dann dadurch vielleicht verlernen, tiefe Beziehungen einzugehen, weil die nächste ist ja nur ein Swipe weg.
Ja, das ist natürlich auch die große Kritik, die unter anderem von Eva Illus stammt. Also da gibt es mehrere natürlich, aber eine der großen Stimmen ist Eva Illus, eine Soziologin aus Tel Aviv, dort an der Uni, Professorin. Und sie hat natürlich irgendwo auch ein pessimistisches Weltbild, weil sie die komplette Liebe als Konsumindustrie sieht und Liebe als Ware. Und da ist ja auch was dran. Es wird alles schnelllebiger und du kannst dir ja wirklich, du kannst so eine Art Shopping-Mentalität in der Liebe entwickeln und der kannst du ja auch jahrelang nachgehen. Ich mache nur die Erfahrung, gerade auch bei meinen Workshops bei The School of Life in Berlin oder jetzt auch deutschlandweit, dass Menschen ein ganz starkes Bedürfnis nach konkreter Liebe haben. Mhm. Die wollen sich damit auseinandersetzen. Die merken, okay, nach 10 Jahren Shopping-Konsum in der Liebe macht das auch keinen Spaß mehr. Es ist einfach nicht erfüllend. Insofern glaube ich, das wird es immer geben. Und vielleicht wird das sogar stärker, dass wir Liebe konsumieren werden, dass es eine Art Shopping-Mentalität wird. Aber diese Sehnsucht nach einer echten beständigen Beziehungen auch, mhm, in der man sich weiterentwickelt. Das ist ja das Hauptproblem. Ich verbaue mir ja total viele Chancen, mich weiterzuentwickeln und das heißt, meine persönliche Entwicklung leidet am allermeisten und da, ich glaube, da sind Menschen egoistisch genug, das werden sie auch in Zukunft noch sein, mhm, um zu sagen, okay, ich möchte eine für mich erfüllende, dauerhafte Beziehung finden und das sind jetzt schon ein paar tausend Menschen, die wir da im Jahr in Workshops haben und wirklich seit 4 Jahren diese Kurse zur Liebe, wie man die Liebe findet, wie dauerhafte Beziehungen gelingen, das sind die meistgeklickten und auch bestgebuchten Kurse. Insofern glaube ich, das ist nicht einfach nur ein Einzeltrend, da geht noch einiges.
Auch ein weiterer großer Antrieb der Menschheit, Egoismus. Solange es den gibt, werden wir wahrscheinlich nicht aussterben. Und wir sind eigentlich auch schon am Ende unserer Zeit im Podcast-Café, dein Getränk ist fast leer.
Genau, wer noch ein bisschen mehr zuhören möchte, der kommt zum Sukkula, 26.03. in Berlin, in der Heiligkreuzkirche. Da ist Jörg auch dabei und wird auch zum Thema Liebe sprechen. Deswegen haben wir so ein bisschen vielleicht schon vorweggenommen, aber ich hoffe nur angeteasert und ein bisschen Geschmack gemacht.
Ja, absolut. Ich freue mich, dabei zu sein.
Wir freuen uns auch und wir freuen uns, liebe Zuhörer, wenn ihr wieder einschaltet im Podcast-Café, wenn ihr wieder vorbeikommt und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Und tschüss.